Also herzlich willkommen, Manuel Matzke, hier bei Radio Blau. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Würdest du dich kurz vorstellen?
Genau, also ich bin der Manuel und ich bin der Bundessprecher der Gefangenengewerkschaft, bundesweiten Organisation, kurz GGBO.
Erstmal wollte ich dich fragen, wir reden ja heute vor allem über die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, wo es darum geht, Gefangene besser zu entlohnen. Deswegen würde ich dich bitten, erstmal zu sagen, wie ist die Situation von Gefangenen im Moment? Wie viel verdienen sie? Was für Arbeiten gibt es? Und wie ist die Situation?
Okay, genau. Also was verdienen Gefangene, wenn sie im Vollzug arbeiten? Es ist so, dass wir in den verschiedenen Bundesländern durch den Föderalismus natürlich separate Justizvollzugsvergütungsverordnungen haben, wo die Vergütungsstufen drin geregelt sind. Das heißt, wir haben Bundesländer, die haben 5 Vergütungsstufen und wir haben Bundesländer, die haben 6 Vergütungsstufen. In diesen Bundesländern, wo wir 6 haben, beginnen wir bei einer stündlichen Vergütung von unter 1 Euro und bei 5 Vergütungsstufen sind wir ungefähr bei 1 Euro bis hin zu 3 Euro im Peak. Diese 3 Euro im Peak sind aber sehr unwahrscheinlich, dass Gefangene, die verdienen, denn dort braucht es ein Studium und, damit man dort reinkommt eigentlich in diese Bezüge. Im Schnitt, sage ich mal, hat ein Gefangener am Tag für 8 Stunden Arbeit zwischen 10 und 12,50 Euro, die er verdienen kann.
Wie kann es dazu kommen? Weil wir haben doch eigentlich einen Mindestlohn.
Genau. Im Mindestlohngesetz sind Gefangene ausgegliedert. Das heißt, Gefangene arbeiten nicht für den gesetzlichen Mindestlohn. Gefangene verrichten eine Arbeit, weil du ja gefragt hattest, für externe DienstleisterInnen. Das heißt, externe Firmen, die von dieser Sonderwirtschaftszone Knast profitieren und sozialabgabenfrei über diese Arbeitskraft der Menschen in Haft jederzeit verfügen können. Und genau.
Das heißt, die Firmen zahlen schon den Mindestlohn, aber keine Sozialabgaben. Oder wie ist es geregelt? Weil ich habe gehört, dass zum Teil die Arbeitskraft für die Firmen nicht wesentlich günstiger ist als praktisch unter, in Anführungsstrichen, Freiheitsbedingungen oder Bedingungen draußen.
Genau, also du musst dann ein bisschen unterscheiden. Also du hast einmal natürlich, von der Arbeitsstruktur her im Vollzug ist es halt so, du hast sogenannte modulare Ausbildungen, die gefördert werden durch den Europäischen Sozialfonds, angegliedert sind bei diversen Bildungsträgern wie, was weiß ich, BFW und wie sie alle heißen. Dann kommt dazu, dass du die Eigenbetriebe hast. Eigenbetriebe im Vollzug heißt Küche, Kammer, Wäscherei, alles das, was die Struktur im Vollzug am Laufen hält, ne, wo Gefangene halt tätig werden können. Und dann hast du halt die Arbeitsbetriebe im Sinn von Unternehmerbetrieben. Das heißt, externe DienstleisterInnen nutzen die günstige Arbeitskraft der Inhaftierten, um gewinnorientiert, also einfach aus dem Grunde des günstigen Profites, dort dies in Anspruch zu nehmen und können natürlich diese Arbeitsleistung sozialabgabenfrei beziehen. Das bedeutet, sie zahlen im Grunde mindestens den Mindestlohn. Also das können wir uns schon vorstellen. Also das ist schon so und es ist auch so, dass wir Punkte haben, wo sie weitaus mehr bezahlen. Also wir haben Firmen in Deutschland, die zahlen teilweise den Anstalten schon 12 Euro die Stunde für den arbeitenden Inhaftierten oder für die arbeitende Inhaftierte. Und am Ende bleiben dem Gefangenen, also kommen bei dem Inhaftierten trotzdem nur 1,50, sage ich mal, pro Stunde an. Und das kann natürlich in der heutigen Zeit nicht sein, weil, das sage ich ja immer ganz klar und es wird auch, solange das so ist, meine Positionierung sein, beziehungsweise unsere Positionierung, das Einzige, was das System, also die Justiz, mit dieser Form und Höhe der Vergütung vermittelt, ist, dass sich ehrliche Arbeit nicht auszahlt. Und das kann natürlich nicht sein, gerade aus dem Tenor, dass das ja schon für uns in einer Doppelbestrafung gleichkommt, die einfach gar nicht zu vereinbaren ist.
Wie ist die Situation hier in Sachsen im Justizvollzug? Wie viel wird dort verdient? Ich habe gesehen, die Liste an Unternehmen, die in Gefängnissen produzieren lassen, ist sehr lang. Ich wollte die mal rausschreiben, ich konnte die Liste überhaupt nicht vervollständigen. Es waren mindestens 50 Betriebe, die in Gefängnissen produzieren lassen. Zu welchen Löhnen passiert es hier in Sachsen?
Also das, genau, also Sachsen hat 6 Vergütungsstufen. Also das heißt auch, dass wir hier Löhne haben von unter 1 Euro, was dann zu einer Aufwandsentschädigung. Also wir würden das jetzt hier als Aufwandsentschädigung betiteln, bis wie gesagt, ich glaube 2,50 Euro oder so müssten das sein. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in diese hohen Bezüge kommt, ist halt schon sehr gering. Deswegen können wir hier auch sagen, also pro Tag bleiben dann wirklich so zwischen 10 und 12,50 Euro, die die Gefangenen haben. Wir haben, Sachsen ist natürlich jetzt vom Bundesland her, jetzt nicht so, kann ich nicht mit NRW vergleichen, die halt wirklich so auf diese Wirtschaft ausgelegt sind. Wir haben Eigenbetriebe in Sachsen, wir haben Unternehmerbetriebe in Sachsen, die produzieren natürlich auch für externe DienstleisterInnen. Firma Rosenberg zum Beispiel lässt in Zeitheim Ventilatoren bauen oder sowas, ne? Das sind so Sachen, aber natürlich profitiert auch die Justiz von dieser Arbeitskraft der Inhaftierten, denn wir sehen ja zum Beispiel im Frauenvollzug, da werden Textilien, was weiß ich, für Gerichte gefertigt, wir haben Schreinerwerkstätten und, die ganzen Möbel bauen für Staatsanwaltschaften, für Gerichte, also das ist nicht so, dass der Staat davon nicht so profitiert und deswegen ist das, also Sachsen ist da keine Ausnahme, sondern es ist halt überall so, dass Gefangene für diese Ausbeutung arbeiten müssen.
Ja, es scheint so, dass viele von dem System profitieren, außer die Gefangenen. Gibt es in Sachsen den Zwang zu arbeiten? Weil das war was mich in der Vorbereitung nochmal irgendwie schockiert hat, obwohl ich so ein bisschen was schon über die Verhältnisse in den Gefängnissen wusste, dass nämlich tatsächlich Zwangsarbeit in Gefängnissen nicht verboten ist.
Genau, also Paragraph 12 des Grundgesetzes regelt das, dass innerhalb einer gerichtlich angeordneten Haft ist es natürlich, also einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung, ist der Kontext der der Zwangsarbeit, ist das gerechtfertigt, das ist okay. Wir haben 12 Bundesländer mit einer Arbeitspflicht und wir haben 4 Bundesländer ohne eine Arbeitspflicht und Sachsen gehört glücklicherweise, trotz dessen, dass wir hier so konservativ sind, zu einem der Bundesländer, wo wir keine Arbeitspflicht haben. Also das hat sich wirklich der damalige Landtag, sage ich mal, bei der Gesetzgebung zum neuen Justizvollzugsgesetz 2013 dazu entschieden, davon abzusehen. Und es ist auch richtig und es war auch wichtig.
Jetzt hat ein Gefangener in Bayern geklagt. Du hattest gemeint, es gibt aber nicht nur eine Klage, die gerade anhängig ist. Da geht es darum, Gefangene besser zu vergüten. Was hat es mit dieser Klage auf sich? Wann wurde die eingereicht und auf was zielt die genauer ab? Oder gibt es vielleicht auch mehrere Verfahren, die in dem Kontext gerade laufen?
Beim Bundesverfassungsgericht Ende April ging es halt am Anfang um 3 Verfassungsbeschwerden. Das heißt, wir haben eine aus Bayern, eine aus NRW und eine aus Sachsen-Anhalt. Bayern und NRW, da ging es um die monetäre Vergütung, also sprich um die Bezahlung in Geld, und beim Beschwerdeführer aus Sachsen-Anhalt ging es um die nicht monetäre Vergütung. Das heißt sogenannte Freistellungstage nach dem Prinzip, du gehst in Haft 40 Tage arbeiten und bekommst einen Tag eher Hafterlass und das kannst du halt dann summieren. Der Beschwerdeführer aus Sachsen-Anhalt hat dann kurzfristig seine Verfassungsbeschwerde zurückgezogen, deswegen stand die an diesen Verhandlungstermin nicht zur Debatte. Es ging dann einzig und allein wirklich nur noch um Bayern und NRW. Die Verfassungsbeschwerden sind aus den Jahren 16 bzw. 17. Die Klagen resultieren dann aus den Jahren 16 und 15. Das heißt, die Kläger sind den Weg gegangen, ganz normal. Sie haben etwas in der Justizvollzugsanstalt, wo sie eingesessen haben, zu diesem Zeitpunkt beantragt via VG 51, also ein ganz normaler Antrag innerhalb der Anstalt. Das wurde abgelehnt, sind daraufhin dann den Weg gegangen des 109ers, also Antrag auf gerichtliche Entscheidung, Paragraf 109 nach Strafvollzugsgesetz, haben dann sozusagen das Gericht angerufen über die Strafvollstreckungskammer. Und diese Strafvollstreckungskammern haben in erster Instanz das abgelehnt. Dann ging es weiter zur zweiten Instanz. Das OLG hat es auch abgelehnt. Und sozusagen hat man dann gesagt, okay, ich fühle mich hier in meinen verfassungsmäßigen Rechten verletzt und bin eingeschränkt, was nicht gerechtfertigt ist, auch nicht im Kontext der Haft. Und man hat dann eine Verfassungsbeschwerde formuliert und hat die eingereicht. Und das Bundesverfassungsgericht hat glücklicherweise, und das freut uns sehr, diese Verfassungsbeschwerden zugelassen und hat dann daraufhin angefangen, sich mit dieser Thematik wirklich nochmal auseinanderzusetzen. Und daraufhin kam es dann jetzt Ende April zu diesen 2 Terminen der mündlichen Anhörung, wo halt diverse Sachverständige geladen wurden.
Genau, deine Aufgabe war es eben, bei dieser Verhandlung auszusagen oder deine Perspektive vorzutragen. Warst du da als Mitglied der GGBO anwesend und kannst uns von den 2 Terminen ein bisschen genauer berichten?
Genau, also der 2. Senat des Bundesverfassungsgerichtes durch die Vorsitzende Frau Professor Dr. König hat die GGBO angefragt, also darum gebeten, Stellungnahme zu beziehen, als Sprachrohr natürlich für die Gefangenen, als Interessenvertreter der Gefangenen. Als Bundessprecher bin ich dem gern nachgekommen, weil wir das schon als unsere Aufgabe sehen und das ist gerade hier, wo es halt auch vielleicht um eine Veränderung auf allen Ebenen geht, ist das schon eine Thematik, die wichtig ist und die wir natürlich, wo wir dann alles daran tun, was wir können, damit wir da mitwirken können. Und wenn, ich glaube, das passiert auch nicht so oft, dass so Initiativen wie wir vielleicht da, sage ich mal, die Möglichkeit kriegen, beim höchsten Organ, sage ich mal, gehört zu werden. Ja, das ist schon wichtig. Ich habe daran teilgenommen, ja. Ich bin als Vertreter der GGBO, als Bundessprecher hingefahren und habe dementsprechend dann da vor Gericht, vor dem Senat, eine Stellungnahme vorgetragen, die ich dann im Vorfeld ausformuliert habe und habe dann die Fragen des Senates, die gestellt wurden, dementsprechend beantwortet.
Und waren da interessante Fragen dabei?
Naja, es ging um einen natürlich, was machen Gefangenen mit ihrer Vergütung, wie sieht der Schuldenschnitt aus, was machen, ne? Also haben sie Schulden, kann die Justiz was dagegen unternehmen? Auch die grundsätzliche Frage, warum gehen Gefangene arbeiten? Gehen sie einfach arbeiten, weil sie raus wollen aus der Zelle? Sehen Gefangene Arbeit als Behandlungsmaßnahme, sehen Gefangene Arbeit als Resozialisierung, als Mittel der Resozialisierung? Oder warum gehen sie arbeiten? Was könnte man denn ändern? Sollte man Gefangene in die gesetzliche Krankenversicherung einbeziehen, in die Rentenversicherung? Warum ist es wichtig, dass Gefangene in die Rentenversicherung einbezogen werden? Das waren halt schon so Fragen, aber es waren halt auch so Fragen so aus dem Haftalltag, wenn jetzt zum Beispiel die Thematik aufkommt der nicht monetären Vergütung, das heißt der Anrechnung von Freistellungstagen, ist es auch so, dass Gefangene, die in Haft arbeiten, ein Anrecht haben auf Urlaub. Und dann gibt es halt Gesetzestexte, die ganz klar, die schon so ein bisschen vorgeben, wie man das denn vielleicht nutzen könnte. Also zum Beispiel durch Lockerungen, ne, dass man dann die Anstalt auch mal verlassen kann in dieser Zeit. Aber da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie viele Inhaftierte in Deutschland können das denn wirklich umsetzen? Einfach schon aus dem Grund, weil sie gar keine Lockerungseignung haben, weil die Justiz sich dem verschließt und das ist eine riesengroße Problemlage. Und da musst du natürlich schon darauf eingehen und da musst du halt auch mal ganz klar sagen, naja, dann hast du halt 10 Tage Urlaub, aber sitzt halt in deinem zuen Haftraum.
Welche Positionen hat die GGBO in Bezug auf die Bezahlung und kannst du auch die anderen grundsätzlichen Forderungen der Gefangenengewerkschaft vortragen?
Okay, also wir haben 3 Kernforderungen, das sind halt unsere Positionen. Daraus ergibt sich auch die erste Frage nach der Bezahlung. Für uns ist Punkt 1 der Einbezug in den gesetzlichen Mindestlohn für arbeitende Inhaftierte, also für arbeitende Gefangene, das ist klar. Dann der Einbezug in die sozialen Versicherungssysteme, gesetzliche Krankenversicherung, Rentenversicherung, denn die einzige Abgabe, die wirklich aktuell erfolgt, wenn Gefangene arbeiten, ist der Einbezug in die Arbeitslosenversicherung, also das ist das Einzige, was abgeführt wird. Und natürlich Punkt 3, volle Gewerkschaftsfreiheit hinter Gittern. Denn ganz klar für uns, es darf keine gewerkschaftsfreien Räume geben. Und Gefangene können sich für diese arbeitsrechtliche Thematik nicht zusammentun. Wenn sie das jetzt tun würden, also es ist nicht so, dass Gefangene hier streiken können oder sagen können, hey, wir machen das nicht, weil dann haben wir hier den Straftatbestand der Meuterei. Und dann haben wir hier eine Haftzeitverlängerung von Ultimo für was eigentlich ein Grundrecht ist, ja. Und sie kämpfen ja für ihre Arbeit und sie dürfen nicht, und man darf halt nicht vergessen, Gewerkschaftspolitik ist Bildungspolitik und das ist gerade im Kontext des Vollzuges was sehr, sehr wertvoll ist.
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich bin auch ein großer Fan von Gewerkschaften und finde auch wirklich, dass es eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wie das sein kann, dass so viele Grundrechte hinter Gittern einfach nicht mehr gelten, weil dann haben sie ja eigentlich diesen Namen auch gar nicht so richtig verdient. Was ist denn die Argumentation für solche Zustände, also jetzt in diesem Fall die Argumentation der Gegenseite, der Gerichte und der Landesregierungen?
Naja, du musst gucken, also wir haben halt auch in dieser zweitägigen Anhörung beim Bundesverfassungsgericht hast du halt schon gemerkt, dass sich die Länder so, beziehungsweise die Sachverständigen, die für die Justizseite gesprochen haben, sich schon gegen so eine höhere Entlohnung und so ausgesprochen haben. Und das ist halt immer so diese gleiche Begründungslinie, die da gefahren wird. Es ist nicht so produktiv wie in der freien Wirtschaft. Und wenn wir die Vergütungen erhöhen, dann verlieren wir die AuftraggeberInnen und so. Und dann denke ich mir, hey, das ist für uns totaler Nonsens, weil wir haben, wie ich schon gesagt habe, wir haben jetzt schon Betriebe, die teilweise 12 Euro die Stunde zahlen pro Arbeitskraft von Gefangenen an die Justizvollzugsanstalten. Und trotzdem kommt da nur 1,50 bei den Inhaftierten rum. Und die Nummer mit der Produktivität, das ist sowas, das zieht bei mir überhaupt nicht, weil es einfach so ist, für diese Betriebe, die diese Sonderwirtschaftszone in Anspruch nehmen. Und gerade Sonderwirtschaftszone, ganz krass gesagt, wenn wir das betrachten jetzt mit einem Bundesland, wo wir zum Beispiel eine Arbeitspflicht haben. Das heißt, wir haben eine Arbeitspflicht Und die externen Betriebe, also aus der Region, können, wenn sie zu viele Aufträge haben, um dem nicht mehr hinterherkommen, das auslagern an die Justizvollzugsanstalten. Dort haben wir eine Arbeitspflicht und sie kriegen diese Arbeitskraft sozialabgabenfrei. Das heißt, sie schaffen sich, und sie können jederzeit darauf zugreifen, das heißt, sie schaffen sich hier eine richtig krass billige Reservearmee für ihre Arbeit. Und das kann natürlich nicht sein. Und es ist halt so, Produktivitätsfaktor, wenn es sich für diese Betriebe wirtschaftlich nicht lohnen würde, ja,
dann wären sie schon nicht mehr da.
Genau, dann würden sie das nicht machen. Deswegen ist das so ein Argument, das zählt nicht. Und ich meine, wenn ich mal nach Bayern gucke zum Beispiel, da haben wir ja wirklich auch eine Anstalt in Bayern, da wird Spezialwerkzeug für BMW produziert. Ja? Wenn das nicht einen qualitativen Anspruch, also eine Qualität hätte, dann würden die Hersteller sagen, hey, tschüss, wir sind mal weg. Also kann mir ja keiner kommen und sagen, ja, Produktivität, das ist so, ja, wir haben natürlich auch Menschen in Haft, die haben einen Suchthintergrund oder, die werden mit Psychopharmaka behandelt, aber keine wirklich adäquate medizinische Behandlung erfolgt da, einfach nur das Verabreichen von Medikamenten, so nach dem Motto, hier sei mal ruhig. Das ist natürlich auch so ein Ding, was wir hier haben, aber und dass die natürlich da herangeführt werden müssen, das ist das eine, natürlich. Das ist dann die Behandlungsmaßnahme. Aber der Großteil derer produziert halt ganz einfach oder arbeitet halt einfach. Ne? Und für diese Betriebe geht es halt wirklich nur um den Profit. Und die machen das nicht nach dem Samaritertum, nach dem Motto hier, wir geben euch Arbeitsplätze, damit ihr resozialisiert werdet oder behandelt werdet. Das ist Nonsens, hier geht es ums Geld. Und es rechnet sich für die, sonst hätten wir hier auch nicht so viele und auch nicht so große Player, wenn ich mir die Namen angucke, wer in Haft produzieren lässt.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass für viele Gefangene Arbeit im Hintergittern was Positives ist, wenn man so ein bisschen rauskommt, auch Verantwortung übernimmt. Findest du prinzipiell das ethisch oder moralisch oder wie wir es auch immer nennen wollen, in Ordnung, dass Fremdbetriebe überhaupt Hintergittern produzieren, oder würdest du sagen, das findest du eigentlich nicht in Ordnung? Also würdest du praktisch sagen, Firmen, bei denen man weiß, dass sie Hintergittern produzieren lassen, sollte man eher meiden, oder findest du, man kann das schon kaufen, was sie produzieren?
Naja, also ich sag mal so, wenn hinter Gittern produziert wird und die Menschen, die dort arbeiten, also die Gefangenen, würden angemessen dafür vergütet werden, ja, dann habe ich damit halt keinen Stress, weil dann weiß man auch, worum es geht, ja. Aber hier wird niemand angemessen vergütet, sondern hier erfolgt eine systematische Ausbeutung, die vom System getragen wird. Also die Justiz könnte dem Ganzen sofort entgegenwirken, ja, aber das macht man ja auch nicht. Es ist halt einfach bequem so, weil man macht das ja schon immer so. Deswegen, also ich sage ganz klar, ich unterstütze keine Firma, die in Haft irgendwas produzieren lässt und hier, ne, also die Inhaftierten oder die Gefangenen ausbeutet, und für die rentiert sich das. Also das ist für mich so ein No-Go, das funktioniert nicht.
Wobei in dem Fall ja vor allem die Landesregierungen in der Schuld sind und die Unternehmen, oder wie siehst du da die Verantwortlichkeit?
Was die Lohnfrage angeht, ist das ganz klar. Also durch den Föderalismus ist das Land zuständig, also die Länder sind zuständig. Das heißt, die Justizministerien bzw. Senatsverwaltungen der Länder sind hier in der Pflicht und müssen tätig werden. Das ist keine Debatte, die auf Bundesebene geführt wird, sondern ganz klar auf Landesebene. Und wir sehen halt einfach, dass wir schon Landesregierungen haben, die sich dem verschließen, aber wir haben halt auch wirklich so Landesregierungen, wo wir so einen Hoffnungsschimmer haben, dass vielleicht ein bisschen Bewegung reinkommt.
Wie war denn die Resonanz auf die Termine, die du hattest vor dem Bundesverfassungsgericht? Du hast in letzter Zeit mit vielen verschiedenen Medien, Zeitungen und Radios gesprochen. Wie schätzt du das ein? Wurde darüber viel berichtet? Wurde darüber zu wenig berichtet? Wurde darüber gut berichtet?
Also als bekannt wurde, dass es eine öffentliche, also dass es eine Anhörung geben wird, eine zweitägige vor dem Bundesverfassungsgericht, und auch bekannt wurde, also erstens, dass es bekannt wurde, da haben dann schon die Presseanrufe der MedienvertreterInnen wirklich rapide zugenommen, als dann natürlich als das Bundesverfassungsgericht hat dann auch eine entsprechende Pressemitteilung rausgegeben und hat dann auch die Liste, die hat eine Verfahrensgliederung rausgegeben, und sie hat die Liste der Sachverständigen rausgegeben, genau, haben sie auch gemacht, und dann war klar, oh, also dann war das schon ein sehr hohes mediales Aufkommen bei uns. Das Telefon hat schon, und es kamen halt viele Mails. Das ist wichtig und das ist richtig. Es wurde ja auch von da aus berichtet. Denn ich finde es schon richtig, dass die Gesellschaft ein transparentes Bild von dem bekommt, was denn hinter den Mauern des Schweigens passiert. Das ist leider nicht so. Und gerade wenn ich so dieses Wort Resozialisierung, das klingt schön und es sieht auf dem Papier schön aus, aber findet das auch wirklich statt? Fraglich. Ist es wichtig, und wenn ich jetzt an diese Resozialisierung denke, dann kann ich einfach nur sagen, Resozialisierung funktioniert nur mit Einbezug der Gesellschaft. Das setzt voraus, dass ich der Gesellschaft ein wirklich reelles Bild vom Strafvollzug vermittle. Was passiert denn wirklich hinter Gittern und ist nicht in Form eines Tag der offenen Türs, wo noch schön geputzt wird, wo noch ein paar Blümchen gepflanzt werden, wo dann Menschen einen Musterhaftraum sehen, mit Gefangenen sprechen können vielleicht, die vorher gebrieft wurden oder, wo man weiß, die würden nie irgendwie was Negatives sagen, weil sie einfach Angst haben vor Repressalien. So eine Berichterstattung, wie sie beim Bundesverfassungsgericht stattgefunden hat, ist schon alleine aus dieser Thematik immens wichtig. Für uns ist das auch okay.
Und die Richterin und die anderen Leute, die da anwesend waren, kannst du schon so ein Gefühl dafür entwickeln, in welche Richtung das geht? Glaubst du, die Beschwerde könnte Erfolg haben?
Ich will ja nicht mutmaßen, ja, das ist ja, weil das ist nicht so meins. Aber ich denke, anhand dessen, dass wir hier eine zweitägige Anhörung hatten, anhand der Tatsache, dass es ja schon mal eine Entscheidung gab aus dem Jahr 98, in dieser Thematik sozusagen, die so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wurde von den Ländern. Gut, 98 reden wir immer noch von der Bundzuständigkeit, ne? Aber trotzdem im Nachgang dann von den Ländern. Hoffe ich, wünsche ich mir schon, dass es einen Beschluss, ein Urteil gibt, was wegweisend ist und was die Länder dazu bringt, umzudenken und die Gesetzgebung vielleicht, die Gesetzeslage so wie sie ist, auch diese Vergütungsform zu ändern. Inwieweit, in welcher Höhe, das kann ich nicht sagen, das wäre alles jetzt Spekulation, aber wir würden uns schon wünschen, dass eine Veränderung ins Positive stattfindet, damit einfach wirklich Gefangene in der Lage sind, durch die Arbeit, die sie verrichten, sage ich mal, auch Opfer zu entschädigen, Schulden zu bezahlen, ja, Unterhaltsleistungen zu erfüllen.
Vor allem dann auch nicht aus dem Knast rauszukommen nach der Haftzeit und einfach mit 0 Euro, im besten Fall praktisch mit 0 Euro dazustehen.
Genau, also du hast ja die Möglichkeit, in der mehrheitlichen Lage der Bundesländer ein sogenanntes Überbrückungsgeld anzusparen für die Überbrückung der ersten paar Tage nach Haft. Aber dennoch ist es ja so, dass die Mehrzahl der Inhaftierten, die jetzt VA verlassen, in den sozialen Leistungsbezug, also sprich ins ALG 2 fallen. Und das kann ja nicht sein, da geht es schon los. Also sie sollen halt für diese Arbeit wirklich eine Anerkennung, eine Wertschätzung, denn dann beginnt es damit, dass man vermittelt, hey, ehrliche Arbeit zahlt sich aus, denn du verdienst was, wenn du auch was machst, und dann kannst du halt auch darauf aufbauen. Das ist halt wichtig, und das ist halt das, was jetzt nicht passiert, und das ist traurig, denn wir sagen ganz klar, hier geht es am gesetzlichen Auftrag vorbei.
Du hattest vorher die nicht monetäre Vergütung angesprochen, die ich in der Form, von der ich nichts wusste. Du meintest, dass man durch Arbeit praktisch Hafttage sich einsparen kann. Gilt es für dann ganz am Ende der Haft, dass praktisch die Haft sich pro Monat Arbeit irgendwie mit einem Tag verkürzt? Oder, und auch, was hältst du davon? Findest du das in Ordnung? Weil das klingt schon auch ein bisschen komisch.
Naja, also das funktioniert ja nicht überall. Also hier in Sachsen zum Beispiel gibt es nicht. Ne? Also es ist so, das Grundprinzip ist 40 Tage arbeiten, ein Tag Hafterlass, ne? Was hinten wegfällt. Aber das ist schon wieder problematisch, denn jetzt stell dir mal vor, das kannst du machen, wenn du weißt, ich sitze TE, also Terminende bis zum Schluss die ganze Strafe ab. Wenn du aber jetzt jemand bist, der vielleicht 2/3, ja, also eine vorzeitige Entlassung auf 2/3 Termin, dann ist es ja auch so, da musst du schauen, dann geht manchmal der Beschluss der Strafvollstreckungskammer so, dass da gar keine Einberechnung stattfindet. Dann wird es zwar ausgezahlt, prozentual, aber trotzdem, im Endeffekt bringt's dir halt gar nichts, weil du hast nichts davon, außer halt diese prozentuale Auszahlung, die dann stattfindet. Aber deswegen kommst du auch nicht eher, weil da ist das manchmal, dann sagt der Richter oder die Richterin in der Anhörung, ja, okay, du, vorzeitige Entlassung findet statt, ja, aber dann kommt der Beschluss und dann weißt du ja auch nicht wann. Also das ist halt sehr unwahrscheinlich, dass da jemand den genauen Termin der benennen kann. Und dann haben wir natürlich auch die Problematik, dass wir da so Anstalten haben in einigen Ländern, da ist es halt so, dass dann die Absprachen dann schon so sind, wo dann daran bedacht wird, oh, der hat noch hier Freistellungstage angespart, dann ist es halt auch so, dass die Strafverstreckungskammer, das haben wir auch schon erlebt, die Entlassungstermine so einrechnen, ein bisschen höher, ne, ein bisschen in die Zukunft, dass die dann so weggerechnet wird, dass, das ist halt auch so, was ich denke, hey, weißt du, da kann man ja das schon richtig machen. Also das ist halt sowas, ja, also wir würden das schon begrüßen, wenn das gerade so in diesem Zusammenhang, hey, wir haben keine Arbeitspflicht, das passiert hier, also ich gehe arbeiten aus intrinsischer Motivation heraus, dann ist das natürlich nochmal so ein Highlight hinten dran, aber da müsste es halt so eine Grundregel geben, wie wird das angewandt, weißt du, dass man wirklich auch was davon hat, aber ja, also das ist, aber es ist halt, wie gesagt, die wenigsten haben dann Nutzen von sozusagen.
In den nächsten Monaten gibt es weitere Prozesstage und weißt du, wer dann noch vorsprechen wird und weißt du auch, wann ungefähr mit dem Urteil zu rechnen ist, also mit einer Entscheidung?
Also wir wissen ja, dass das Bundesverfassungsgericht auch eine Sommerpause hat. Also ich denke mal, also ich weiß es nicht, aber ich denke mal so im August, im September wird es vielleicht eine Entscheidung geben.
Zum Schluss würde mich noch sehr deine Position zu Gefängnissen insgesamt interessieren. Ich habe vor kurzem ein kleines Büchlein gelesen, 20 Seiten lang, Three Positions Against Prison. Das war relativ theoretisch, aber es ging letztendlich eigentlich darum, erstens mal in Frage zu stellen, ob es überhaupt ein Draußen und Drinnen gibt und ob wir nicht im Kapitalismus, also ob wir nicht solche Zwangsverhältnisse eigentlich sehr gut kennen und deswegen nicht so tun sollten, als ob das Gefängnis ein extra Raum wäre, sondern irgendwie ein Bestandteil unserer Gesellschaft, über den wir halt wenig wissen. Das war, glaube ich, so ein Argument. Und ein anderes Argument war, dagegen zu argumentieren, dass man Gefängnisse abschafft und dafür zu plädieren, dass man sie zerstört, dass man sie anzündet, dass man sie ja niederbrennt. Wie ist deine Position zu Gefängnissen insgesamt? Das ist ja eine sehr schwierige Frage.
Ja, also das Gefängnissystem, so wie es in Deutschland ist, das gehört reformiert. Also das muss ganz schnell passieren, denn so wie es ist, das ist halt hier sehr stark so dieser gesellschaftliche Rache- und Sühne-Charakter. Ja, das funktioniert halt einfach nicht. Also es ist halt kein, ich sag mal so, wenn ich das unter diesem Mantel dieser Resozialisierung betrachten würde, es ist halt kein Behandlungsvollzug. Ne? Also das ist eher, es gleicht für uns eher mehr so diesem Verwahrvollzug. Ne? Es gab mal einen Bediensteten, der hat mal zu mir gesagt, du musst dir mal eins merken, ein zuer Haftraum ist ein guter Haftraum. Ne? Und ich glaube, das sagt halt sehr viel aus über dieses alte Denken und das muss aufhören. Es muss halt wirklich eine Behandlung stattfinden und ich glaube, wir sollten uns da mal so ein Beispiel nehmen und sollten mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken in die skandinavischen Länder. Da funktioniert ja auch der Strafvollzug, ja, so also Strafvollzug in freien Formen, wie wir das haben, ne? Also Gefängnisinseln und. Sowas gibt es ja da wirklich, wo Gefangene selber Verantwortung für ihr Leben übernehmen müssen, ne? Durch das Ganze, sie sich selbst bewirtschaften und. Das ist halt was, wo man schon so ein bisschen seinen Weg sich auch ebnen kann und das, ich denke schon, das ist wichtig. Ich meine, wir haben ein System, das muss überholt werden, alleine schon die Tatsache der Ersatzfreiheitsstrafen, die wir hier in Deutschland haben, dann sehen wir ja, davon sind zumeist sowieso nur Menschen betroffen, die sowieso aus einer sozial schwächeren Schicht kommen. Das heißt, auf dieses Vergehen, was weiß ich, als Beispiel das Schwarzfahren, ja, erfolgte die Strafe, ist für uns was, wo wir sagen, hey, das geht gar nicht. Hier müsste eigentlich, wir sind ein Sozialstaat, hier müsste die Hilfe erfolgen und nicht die Strafe, denn man muss sich halt immer die Frage stellen, warum passiert das denn? Beispiel nur kurz dazu, der Freiheitsfonds hat jetzt erst wieder einem Menschen geholfen, der halt eingesessen ist wegen Schwarzfahren, und er muss, und er hat halt sein Ticket nicht bezahlt, und ist halt mehrfach also schwarz gefahren, weil er das nicht bezahlen konnte, aber er musste zur Dialyse. Ja, aber trotzdem wurde er in Haft gesteckt und das sind halt so Sachen, weil er das halt nicht bezahlen kann. Ich meine, dem ist es auch nicht möglich, irgendwelche Arbeitsstunden zu leisten. Wir müssen, also dieser Mensch fährt täglich, also beziehungsweise alle zwei Tage zur Dialyse. Dem kann ich nicht noch aufbürden, dass er hier irgendwelche Arbeitsstunden macht irgendwo. Das funktioniert einfach nicht. Und wenn das vielleicht jemand ist, der sowieso schon im ALG-2-Bezug ist, dann kann ich den auch nicht aufbürden, jeden Monat noch 30 Euro Rate zu bezahlen oder sowas. Das ist ja was, das ist ein No-Go. Also hier muss halt einfach umgedacht werden und hier gehört halt einfach dieses System reformiert. Dieser Paragraph zum Beispiel des Schwarzfahrens, der gehört einfach, da muss eine Entkriminalisierung stattfinden, von mir auch streichten auch ganz, das braucht halt keiner, das funktioniert nicht, aber wie gesagt, also aber allgemein, das ganze System Gefängnis, das gehört reformiert, hier muss eine Veränderung stattfinden und wir müssen verstehen, dass es Menschen sind, die dort einsitzen und das heißt auch, ich muss sie auch als Mensch werten und nicht irgendwie als Buchnummer und das sehe ich schon ganz wichtig, damit es überhaupt irgendwann wieder funktioniert.
Ich habe doch noch eine Frage. Ich nehme an, dass du Kontakt zu Gefangenen hast, viel. Wie wird der Prozess nach deiner Erfahrung, nach den Leuten, die du jetzt kennst, rezipiert, verfolgt oder ist eine Resignation vielleicht auch da, weil man vielleicht auch, weil vielleicht der Großteil der Haft schon hinter einem liegt und man dann irgendwie denkt, naja, wenn es jetzt irgendwie passiert, ich bin in 3 Jahren raus und in 2 Jahren ist es durch, bringt mir eh nichts. Kannst du so noch ein paar Positionen beschreiben oder wie vielleicht die Stimmung ist bei den Leuten, die du kennst, in Bezug auf diese Klage vom Bundesverfassungsgericht?
Mit den Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen, ist es schon so, dass es verfolgt wird und die uns auch fragen, wie ist der Stand, gibt es da schon irgendwas, weil es einfach wichtig ist für die und wir haben ja auch doch schon einen Großteil Menschen mit uns in Kontakt, die auch eine längere Haftstrafe absitzen, deswegen ist das schon sehr relevant und wir müssen einfach mal auch mal ehrlich sein, es ist halt einfach so in Deutschland, dass wir halt eine sehr hohe Rückfallquote haben, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass jemand, der vielleicht jetzt entlassen wird, demnächst wieder einsitzt und halt, also es ist schon wichtig, für alle sozusagen und natürlich fragen die auch.
Manuel, vielen Dank für deine Informationen und das Gespräch und ich wünsche der GGBO alles Gute für ihre Arbeit. Bedanke mich, dass du deine Kenntnisse mit uns teilst.
Gern geschehen.